Also ist es das, was du gerade gesagt hast, was gegen die Idee, dass wir irgendwie genetisch programmierte Maschinen sind? Um ja, ich glaube, ich habe es so formuliert, dass es mit der Frage zusammenhängt, wie gesagt. Sie werden eine Erklärung für Mathematik, Philosophie, Kunst und Musik finden. Das sind alles Dinge, die keinen offensichtlichen darwinistischen Überlebenswert haben und die Teil des Produkts sind, das man erhält, wenn ein großes Gehirn durch natürliche Auslese für zweifelsohne banale Zwecke des Überlebens produziert wird. Des Überlebens während des Überlebens und dann stellt sich heraus, dass es groß genug ist, um auftauchende Eigenschaften zu haben, wie die Fähigkeit, Mathematik zu betreiben und die Fähigkeit, Moralphilosophie zu betreiben. Ich denke, Mathematik ist ein wirklich interessantes Beispiel, weil es zweifellos Überlebensgründe gibt, warum man in der Lage sein will, die Anzahl der Tiger zu zählen, die in den Busch gegangen sind, und die Anzahl der Tiger, die wieder herausgekommen sind, und herauszufinden, ob es dort noch einen Tiger gibt. Aber nur von dieser Fähigkeit aus zu höherer Mathematik zu gelangen, scheint ziemlich außergewöhnlich und man fragt sich, wie es sein kann, dass wir in diese Art von Reich der Zahlen stolpern und dann anfangen, all diese komplizierten Theorien zu haben. Ja, es ist ziemlich klar, dass es massive Entwicklungen im menschlichen Gehirn gibt, die es einfach tut. Dinge, die nicht einfach zu verstehen sind, weil sie zum Überleben beitragen. Aber nichtsdestotrotz trägt ein großes Gehirn zum Überleben bei und dann stellte sich heraus, dass es groß genug ist, um Relativitätstheorie und Quantentheorie sowie das Zählen von Tigern zu meistern. Okay, lassen Sie uns ein wenig über Religion und einige Ihrer Ansichten darüber sprechen. Ich habe gehört, dass Sie gesagt haben, dass Sie eine ziemlich konventionelle christliche Erziehung genossen haben, dass Sie Christ waren und einer der Gründe, warum Sie Christ sind, war, dass Sie dachten, dass es eine Erklärung dafür geben muss für die Art und Weise, wie alles in der Natur zusammenpasst, also für das Design der Natur, bis Sie auf eine darwinistische Erklärung gestoßen sind, die Sie dann tatsächlich dazu führte, dass Ihr Glaube an das Christentum wegfiel. Ist das ungefähr richtig? Ja, also ich meine, ich nehme an, davor wäre ich Christ gewesen, weil ich ein Kind war und wie gesagt, als ich ein Kind war, dachte ich, dass ich als Kind sprach und so weiter. Als ich ein Mann wurde, legte ich kindische Dinge ab. Nicht in dem Sinne, der sich entfaltet hat, nein, okay, aber es ist wahr, dass ich, als ich etwa 15 Jahre alt war, einen Rest von Christentum hatte. Nicht so sehr von einer Art theistischem Glauben an die Notwendigkeit eines Schöpfers und nicht mehr als theistisch. Eigentlich meine ich einen Schöpfer, der zusammengefügt hat, der die Lebewesen erschaffen hat, und du hast recht, als ich dann den Darwinismus entdeckte und verstand ich, dass das die letzten Reste des religiösen Glaubens weggerissen hatte. Und als sie der blinde Uhrmacher geschrieben haben, ein weiteres wunderbares Buch, das ich sehr gerne gelesen habe, war das ein Weg, diese Erkenntnis einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Dass wir nicht denken müssen, dass der Uhrmacher des Igner tatsächlich derjenige ist. Ich meine, ich war es und ich bin fasziniert von dem Problem des Designs. Es ist eine verblüffende Tatsache über Lebewesen, dass sie sowohl komplex als auch entworfen sind, ich meine, sie sehen wirklich entworfen aus und sie sind wunderschön gestaltet und so ist es einfach zu sehen. Jeder, der in Darwins Zeit gekommen wäre, wäre versucht gewesen zu glauben, dass sie konstruiert sind. Ich erzähle eine Anekdote am Anfang des blinden Uhrmachers, wie ich in meinem Kollege in Oxford zu Abend gegessen habe, Kollege, mit einem sehr angesehenen Philosophen, ich habe ihn nicht im Buch erwähnt, aber es war tatsächlich A.J. Auer und er sagte, ich glaube, ich sagte so etwas, wie ich kann mir nur schwer vorstellen, vor Darwin ein Atheist zu sein. Punkt. Und er sagte, warum hat Hume das geschafft? Also sagte ich, nun, wie erklärte Hume den offensichtlichen Entwurf von Lebewesen? Und er sagte, warum braucht es eine exzellente Erklärung, also habe ich sozusagen das Buch fast als Antwort auf Fred Dior geschrieben, und tatsächlich viel später, etwa 20 Jahre später, sagte er, als wir uns wieder beim Abendessen trafen, ich habe gerade Ihr Buch Der blinde Uhrmacher gelesen und mich gefreut, dass es ihn inspiriert hat. Er sagte okay, ja, ich kannte Au auch. Ich habe ihn nicht namentlich erwähnt, aber er hat die Anekdote wiedererkannt. Oh, ich verstehe, sogar das Buch, ja, ja, sehr gut, okay, also, was war Ihre Begegnung mit ihm? Also er unterrichtete Klassen. Als ich als Doktorand nach Oxford ging, nachdem ich hier an der Universität von Melbourne meinen. Ich ging also 1969 nach Oxford, um dort zu promovieren, und ich glaube, ich stand kurz vor dem Ruhestand, aber ich besuchte einige seiner Vorlesungen in Oxford. Er war am berühmtesten in dem Bereich, in dem ich arbeitete, in der Ethik. Er war am berühmtesten für die Entwicklung von. Ja, lassen Sie mich ein wenig zurückgehen. Luft war Teil dieser Gruppe von logischen Positivisten, einer Bewegung in der Philosophie, die in den 2er Jahren in Wien begann, und im Wesentlichen war die Ansicht, dass die einzigen Dinge, die wirklich wert sind gesagt zu werden, sind Dinge, die verifiziert werden können, also wie durch Beobachtung verifiziert, durch Wissenschaft, oder sie sind einfach logische Wahrheiten. Wahrheiten der Logik, und wo bleibt da die Ethik? Die Frage, und seine Ansicht war, wenn ich sagen will, dass es falsch ist, Menschen zu foltern, dann ist das, was ich sage, buto torture, buzo folter. Und wenn ich sagen will, dass es gut ist, Menschen zu helfen, die hungrig sind, und ihnen Essen zu geben, dann sage ich hurra, dass ich Menschen helfe. Menschen zu helfen, denen es Leid angetan wird, hurra, Menschen zu helfen und ihnen Essen zu geben, wenn sie hungrig sind, also wurde ich die Buarau-Theorie genannt. Der Ethik, ich glaube, als ich nach Oxford kam, und hier, Entschuldigung, Luft, Erf endlichte in den 1903er Jahren, als ich nach Oxford kam, war es eine etwas differenziertere Sichtweise, aber sie entsprach immer noch im Wesentlichen diesem Ansatz. Es war eine etwas differenziertere Sichtweise, aber sie war immer noch im Wesentlichen auf dieser Linie, und mein Problem war, dass sie nicht mehr. Ich wollte sagen, schauen Sie, man kann in der Ethik argumentieren, man kann argumentieren, dass einige Dinge richtig und einige Dinge falsch sind, und es geht nicht nur darum, zu sagen, dass man weiß, wie man es tut. Wir sind berühmt dafür, dass wir das für unsere Fußballmannschaften in Melbourne tun, natürlich ein Hurra auf Hawthorne, Bo auf Collingwood. Was bei einigen Zuhörern positive und bei anderen negative Reaktionen hervorrufen wird. Aber ich wollte glauben, dass Ethik mehr ist, mehr als das, also möchte ich ein wenig auf die Fragen über Gott und Religion zurückkommen. Sie haben ein weiteres Buch mit dem Titel The Devil's Upline, der Kaplan des Teufels, und der Titel dieses Buches ist ein Zitat. Es ist ein Zitat von Darwin, der etwas sagte, wie ich zitiere es nicht Wort für Wort. Ein Kaplan des Teufels könnte eine schreckliche Geschichte über die Grausamkeiten und Schrecken der Natur erzählen. Mit anderen Worten, wenn Sie versuchen würden, ein Argument für die Tatsache zu finden, dass es keinen allmächtigen Gott gibt, sondern einen Teufel oder so etwas, oder es gibt einen mächtigen Teufel, dann müsste man einfach auf die Natur verweisen und auf all das Leid, das in der Natur vorkommt. Ich nehme also an, dass das die Inspiration für dieses Buch war, aber ich finde das wirklich interessant, weil es sich auf das Argument bezieht, das für mich das stärkste Argument gegen die Existenz Gottes ist. In gewisser Weise haben Sie mit dem blinden Uhrmacher ein sehr starkes Argument für die Existenz Gottes, aber für mich ist dies das stärkste Argument gegen die Existenz Gottes. Das Argument vom Bösen, wenn man das einem Christen vorbringt und sagst, schau mal, es gibt viel Böses in der Welt, schau dir an, was Putin zum Beispiel gerade in der Ukraine macht, dann wird die Antwort lauten ja, aber Gott hat uns den freien Willen gegeben, und der freie Wille ist ein so hohes Gut, dass er es wert ist, auch wenn, obwohl einige böse Menschen schreckliche Dinge tun werden. Wenn man ihnen den freien Willen gibt, aber das Argument, das Darwin sich vorstellt, mit dem Kaplan des Teufels, ist dagegen immun. Weil es nicht um das Böse geht, das die Menschen mit ihrem freien Willen, sondern über das, was in der Natur passiert, über das Leiden in der Natur, das wir hier gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass viele hier die Bilder gesehen haben, als es riesige Überschwemmungen in nördlich von Westaustralien gab, und es gab ein dramatisches Foto von einer Gruppe von Kängurus, die auf einer winzigen Insel, nicht kleiner als diese Bühne, gestrandet waren. Als diese Bühne, die offensichtlich kurz davor war, von den reißenden Fluten weggeschwemmt zu werden, es war also kein menschliches Übel, was Kängurus zum Ertrinken gebracht hat, und das ist natürlich etwas, das eine andere, wie ich finde, ziemlich grausame Art der Antwort auf das Argument des Bösen ist. Zu sagen, ja, aber Adam hat gesündigt und wir alle tragen seine Erbsünde Sünde, und deshalb leiden wir alle in der Welt. Ich denke, das ist eine entsetzliche moralische Ansicht, und nicht nur eine entsetzlich moralische. Lassen Sie mich vorschlagen, dass Sie glauben, dass Adam jemals existiert hat, das ist auch wahr, das ist natürlich richtig, aber wenn Sie über das Leiden in der Natur sprechen, dann wissen Sie, dass diese Tiere, die leiden, nicht von Adam abstammen. Also ja, Darling sagte etwas wie ich finde es unmöglich an eine wohlwollende Gottheit zu glauben, die wissentlich die Ichneumonie die Ichneumonia eine Gruppe von Wespen, die ihre Eier in den Körpern anderer Insekten ablegen und sie dann bei lebendigem Leibe von innen auffressen und Parasitoide in Insekten tun das sehr oft und es ist nicht nur so, dass es Horror in der Natur ist, dass die natürliche Auslese tatsächlich Horror produziert. Ich meine, die natürliche Selektion ist ein grausamer Prozess. Es geht um gewaltsamen Tod, es geht um Krankheiten durch Parasitismus, es geht um natürliche Selektion. Sie ist ein grausamer, schrecklicher Prozess, der die wunderbare Eleganz eines Leoparden oder eines Geparden hervorbringt, aber es ist ein grausamer, schrecklicher Prozess. Es geht darum, einen gewaltsamen, grausamen Tod zu sterben, entweder durch Raubtiere oder durch Verhungern oder durch Pariser Parasitismus und es muss so sein. Natürliche Selektion würde nicht funktionieren, wenn sie nicht grausam wäre. Gegen eine wohlwollende Gottheit, richtig? Ja, ich denke, es ist sehr stark, aber das bringt mich dazu, Ihnen eine andere Frage zu stellen. Ich habe mein Buch Animal Liberation, die Befreiung der Tiere, erwähnt und ich werde Sie gleich noch etwas anderes dazu fragen, aber nur zu diesem Thema. In Animalbefreiung habe ich mich darauf konzentriert, was wir Menschen den Tieren antun. Sowohl in den, aber auch zum Beispiel in der Pelzindustrie, oder bei der Verwendung von Tieren. Aber in letzter Zeit gibt es eine Gruppe von Menschen in der Tierbewegung, die der Meinung sind, dass wir auch über das Leiden von Wildtieren nachdenken sollten und ob es Möglichkeiten gibt, das zu lindern. Das hängt davon ab, was wir genau tun. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein etwas kontroverseres Gebiet. Wissen Sie, ich denke, es gibt einige Dinge, die wir tun sollten, um das Leiden von Wildtieren zu lindern, das wir vielleicht dieses Mal unabsichtlich verursachen. Wenn wir also Fenster, in die Vögel häufig hineinfliegen und sich selbst umbringen, aushängen, könnten wir versuchen, das zu ändern, oder diese Aufkleber von Raubvögeln, damit sie nicht hineinfliegen, oder aber was ist mit dem Versuch, in die Natur einzugreifen, um das Leiden der Tiere zu verringern? Sie haben eine Meinung dazu, also viel Glück. Sie haben die Hoffnung. Es ist, nein, ich meine, ich glaube nicht, dass sie etwas erreichen werden. Mit dieser Lebensahnung und tötet auf grausame Weise und parasitäre Wespen. Die Natur ist ein schrecklicher Ort. Gewalttätig und bösartig und man kann dem nicht entkommen. Es ist Teil der natürlichen Auslese, es ist schrecklich, aber es ist wahr. Und wäre diese Presse ein Grund dafür zu sagen, dass es nicht so schrecklich ist, einen Wald durch eine Wohnsiedlung zu ersetzen. Nun, nein, ich meine, ich glaube nicht. Wenn man wirklich wollte, könnte man alle Ländereien der Welt abschießen und dann würden die Antilopen nicht mehr. Dann müssten wir Geburtenkontrolle für die Antilopen verteilen, nehme ich an. Ich glaube, du bist auf einer Verliererstraße, Peter. Ich werfe diese Frage in der neuen Ausgabe von Animal Erosion auf, die demnächst erscheint. Wie ich bereits erwähnt habe. Ich stelle die Frage, aber ich denke, dass wir. Ich versuche, Ihnen zuzustimmen, dass es Grenzen geben muss. Grenzen für das, was wir in diesem Bereich tun können. Ich würde es begrüßen, wenn sehr laute Feuerwerkskörper verboten würden, denn sie verursachen enorme Mengen. Ich meine, das ist eine einfache Sache, die man machen kann, man braucht keine großen Knallkörper. Ja, ich denke, es gibt ein paar einfache Dinge, und wir können Tunnel auf den Autobahnen bauen, damit sie die Tiere nicht überqueren und angefahren werden, aber im Allgemeinen, geht man in den südamerikanischen Dschungel und alles frisst alles andere, und das ist es, was die natürliche Selektion ausmacht. Darwin hatte recht damit, er versuchte es abzumildern, indem er sagte, das Ende ist schnell und barmherzig, aber das ist es nicht nicht immer okay. Ich möchte kurz auf den Gotteswahn zurückkommen. Ich habe ihn nicht wirklich erwähnt und ich bin neugierig, was Sie von der Reaktion in den USA halten. Ich weiß, das Buch hat sich dort sehr gut verkauft und Sie haben dort gesprochen. Und da ich jetzt ziemlich viel sowohl in Australien als auch in den Vereinigten Staaten gelebt habe und ich war 4 Jahre in England, als ich in Oxford war, haben Sie da eine ganz andere Reaktion in den Vereinigten Staaten auf das Buch, als was Sie in England hatte. Ich nehme an, dass es stimmt, dass die Vereinigten Staaten ein viel religiöseres Land sind. Seltsamerweise fand ich, dass ich, als ich mit The Great Delusion im tiefen Süden tourte, welcher viel mehr biblisch fundamentalistisch ist, hatte ich ein sehr großes begeistertes Publikum, und Sie können Sie sich vorstellen, warum? Denn dort im Süden gibt es die belagerten Ungläubigen, die zu Tausenden kommen, wenn jemand wie ich auftaucht. Aber wenn du an einen kultivierten Ort wie San Francisco oder New York gehst, ist das eine große Sache. Ja, eine meiner ersten Erfahrungen, einen Vortrag im Süden zu halten, war in Charleston, South Carolina, und ich hielt einen. Ich habe einen Vortrag über Tiere gehalten, wie ich es sonst immer tue, und danach gab es eine Gruppe von Leuten. Wir mischten uns unter die Leute, und eine Frau kam auf mich zu und fragte mich ohne jede Vorwarnung. Sie sagte: Professor Singer, ich möchte wissen, ob Sie glauben, dass die Tiere im Himmel zu uns stoßen werden. Ja, 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 ja. Ja, nein, Sie wissen schon, keine Vorrede. Sind Sie Atheist? Glauben Sie an den Himmel? Wissen Sie, nur die Himmelfahrt? Ja, und sie war etwas erstaunt, als ich nein sagte, weil wir nicht dort sein werden. Ja. Gut, also nur noch ein paar Fragen. Man hat Ihnen auch vorgeworfen, dass Sie eine Art wissenschaftliche Sichtweise vertreten. Ich weiß, dass Sie seit 13 Jahren einen Lehrstuhl für das öffentliche Verständnis der Wissenschaft innehaben und Sie haben diese Stiftung für Vernunft und Wissenschaft gegründet, aber einige Leute haben sich gewehrt und gesagt, dass es schön und gut ist, wenn die Wissenschaft die materielle Welt da draußen erklärt, aber es gibt Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann, je nachdem, wie philosophisch anspruchsvoll Sie sind, oder ob Sie worüber Sie sprechen wollen. Wissen Sie, Sie können über Dinge sprechen, die wir, glaube ich, abtun würden. Vielleicht Geister oder solche Phänomene, aber Sie reden vielleicht über das Phänomen des Bewusstseins zum Beispiel. Wir haben schon ein wenig über Werte gesprochen, die auch eine Rolle spielen können. Glauben Sie, dass es irgendeinen Bereich gibt, den die Wissenschaft nicht vollständig erklären kann? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, das Erste, was ich sagen würde, ist, wenn die Wissenschaft es nicht erklären kann, kann es nichts erklären. aber vielleicht kann nichts, ich glaube nicht, dass irgendeine Art von, wenn wir zum Beispiel das Bewusstsein nehmen, was zugegebenermaßen sehr schwierig ist, und ich glaube nicht, dass die Wissenschaft wirklich viel erreicht hat, um Bewusstsein zu erklären, und das ist eine zutiefst wichtige und interessante Frage. Aber Vitalismus wird es auch nicht erklären, also denke ich, dass ich mich weit genug aus dem Fenster lehne, weit genug hinaus, um zu sagen, dass das Bewusstsein eine physikalische Erklärung haben muss. Es mag sein, dass der menschliche Intellekt nicht groß genug ist, um dieses Problem zu lösen, obwohl er sehr schwierige Probleme wie die Quantentheorie ziemlich gut gelöst hat, denke ich, dass es durchaus Probleme geben kann, die so schwierig sind, dass der menschliche Intellekt sie nicht lösen kann. Und in gewisser Weise ist es bemerkenswert, was der menschliche Intellekt zu leisten vermag, da er, wie wir bereits erwähnt haben, da sich das Gehirn als Organ zum Überleben entwickelt hat, in der afrikanischen Savanne entwickelt hat, von dem wir erwarten können, dass es schwierige mathematische, physikalische, philosophische Probleme lösen kann. Wir haben es geschafft, so viele zu lösen, wie wir haben, und es gibt vielleicht tiefe Probleme wie die Bewusstlosigkeit jenseits der menschlichen. Vielleicht gibt es anderswo im Universum übermenschliche, nicht übernatürliche, sondern übermenschliche Wesen, die sich durch eine Art darwinistischen Prozess entwickelt haben müssen. Vielleicht können sie uns verstehen, aber vielleicht können wir es nicht, vielleicht werden wir sie nie verstehen. Aber wenn wir sie nicht verstehen können, wenn die Wissenschaft sie nicht verstehen kann, dann können es Theologen sicher nicht und sicherlich, sagen wir, Philosophen können es nicht, ja, ich wollte nicht auf die Theologen hinaus, aber ich habe mich über die Philosophen gewundert. Hey, denkst du, dass wir jemals eine künstliche Intelligenz bekommen werden, die ein Bewusstsein hat? Ich glaube, ich müsste mich darauf festlegen, zu sagen, dass ich Physikalist bin und glaube, dass es im Gehirn nichts gibt, was über das physische Zeug im Gehirn hinausgeht, und wir sind uns dessen bewusst, zumindest ich. Und ich nehme an, du auch und alle anderen auch. Ja, nicht solipsistisch, weißt du? Russells Geschichte über Solipsismus. Er bekam einen Brief von einer Frau. Die sagte: Lieber Lord Russell, ich bin so froh zu hören, dass du eine solide Schwester bist. Heutzutage gibt es so wenige von uns, also. Wie komme ich da rein?